ARD Sounds.
MDR Kultur. Diskurs.
Willkommen zum Diskurs bei MDR Kultur. Mein Name ist Jörg Schieke und ich bin verbunden mit Gunnar Decker in Berlin. Gunnar Decker ist Publizist und Autor und gerade hat er vorgelegt eine Biografie mit dem Titel Erik Neutsch, der letzte Jakobiner. Herr Decker, ich freue mich, dass das alles geklappt hat, dass wir uns jetzt hier hören. Hallo.
Ja, hallo, guten Tag.
Ich stelle Sie vor, Gunnar Decker ist geboren 1965 in Kühlungsborn. Das war damals der Bezirk Rostock, heute ist das Mecklenburg-Vorpommern, hat also eine DDR-Kindheit mit Abitur, mit Armeedienst. Und dann hat er studiert Philosophie an der Humboldt-Universität in Berlin und er arbeitet seit 1995 als freiberuflicher Film- und Theaterkritiker. Seit 1997 legt er auch Bücher vor. Das sind Bücher zu literarischen, kulturwissenschaftlichen Themen. Er hat Biografien geschrieben über Ernst Jünger, Hermann Hesse, Gottfried Benn und dann auch zu einem Thema zu Rainer Maria Rilke, Rilkes Frauen. Und dann ein Buch jetzt, das habe ich schon erwähnt, zu Erik Neutsch. Seit 2008 schreibt Gunnar Decker außerdem als Redakteur und Autor für die Zeitschrift Theater der Zeit. 2016 wurde er mit dem Heinrich-Mann-Preis ausgezeichnet. Gunnar Decker, das sind ja alles hier hochkarätige Namen. Ernst Jünger, Hermann Hesse, Gottfried Benn, Rainer Maria Rilke und dann Erik Neutsch. Der ragt da dann doch so ein bisschen draus hervor. Der wirkt so ein bisschen wie ein Fremdkörper, ein DDR-Autor, den womöglich Menschen ohne DDR-Hintergrund, den wir beide haben, gar nicht kennen. Und der es doch wert ist, in einer Biografie beschrieben zu werden. Das finden Sie und ich finde das auch. Erik Neutsch, geboren im Juni, am 21. Juni 1931 in Schönebeck an der Elbe. Das ist also hier in Sachsen-Anhalt, früher Bezirk Magdeburg. Gestorben ist er am 20. August 2013 in Halle. Und wenn wir heute von DDR-Literatur sprechen, dann kommen wir natürlich eher auf Namen so wie Christa Wolf, Brigitte Reimann, Christoph Hein, Heiner Müller und so weiter und so fort, Volker Braun und einige andere. Erik Neutsch fällt heute eher nicht mehr als großer Name der DDR-Literatur. Und doch haben Sie ihn sich ausgewählt. Welche Rolle spielt dieser Mann in der DDR-Literatur? Warum sind Sie auf ihn gekommen? Warum ist er für Sie jemand, über den es zu schreiben und nachzudenken lohnt?
Ja, er ist ja nicht der Einzige, der aus dem öffentlichen Bewusstsein fast verschwunden ist. Ich habe auch eine Biografie über Franz Fühmann geschrieben. Dem ist es ähnlich gegangen, obwohl er ja eine ganz andere Art von strenger Dichtung betrieben hat. Also dieses Buch Vor Feuerschlünden, Erfahrung mit Georg Trakels Gedicht, hat mich ungeheuer als 17-, 18-Jähriger beeindruckt. Und dem ist es nicht anders gegangen. Und da ist natürlich die Frage, wie verbinden sich diese Schicksale bei aller Unterschiedlichkeit dadurch, dass sie eben DDR-sozialisiert wurden? Und dazu kommt, dass sie eben diesen Hintergrund haben als ganz junge Menschen, Neutsch war 13, das Ende des Krieges erlebt zu haben, und zwar als fanatisierte, hitlergläubige Hitlerjungen. Neutsch war sogar mit 13 noch Pimpf und stand dann mit Kleinkalibergewehr und Panzerfaust in Schönebeck an der Elbe vor amerikanischen Panzern und sollte die aufhalten. Also das sind so diese Urszenen für eine ganze Generation. Und das hat mich interessiert, was wird daraus, wie verarbeiten Kunst, Literatur in diesem Falle, eben bei Neutsch in seinen Büchern, wie wird dieses Ereignis verarbeitet und welche Konsequenzen ziehen diese Autoren daraus? Also Neutsch, der dann eben ein Dreivierteljahr in NKWD-Haft im Magdeburger Militärgefängnis war als 13-, 14-Jähriger und der dann eben doch noch danach Abitur machen konnte in Leipzig, 3 Jahre studiert hat bei hochkarätigen Leuten wie Hans Meyer, Ernst Engelberg und Bloch gehört hat. Und wie gestaltet sich das Verhältnis zu diesem neuen Staat, der ja eine starke Vision hat, also ein anderes Deutschland sein zu wollen und gleichzeitig unter der Hypothek steht, ein stalinistisches Faustpfand sozusagen der Sowjetunion in Deutschland zu sein. Ja. Also wie geht man damit um? Und das war eigentlich diese Grundfrage, die mich interessiert hat. Und da ist die Antwort von Neutsch dann immer eine ganz andere als die von Franz Fühmann und auch von Christa Wolf und später von von Heiner Müller oder Christoph Hein. Aber es ist eben alles ein Spiegel dieser DDR-Geschichte, die eben nicht erst 1949 beginnt, sondern 45, 33 und man kann immer weiter zurückgehen. Da werden die Weichen gestellt und dieser Umgang mit Geschichte und wie er dann auch künstlerisch verarbeitet wird, was für Werke entstehen, das hat mich interessiert. Und dass Leute wie Neutsche, aber es gibt ja auch andere Bestseller-Autoren, ja. Wolfgang Schreier, Harry Türk, 6 Millionen Auflage.
Dieter Noll fällt mir auch ein, nicht?
Dieter Noll mit dem Werner Holt ja. und Kippenberg, ja. wichtige Bücher. Und die waren natürlich alle sich so in ihrer Enge an diesen Staatsentwurf. Sie waren im Prinzip als Also Neutsch hat sich ja direkt als Parteidichter ja, bezeichnet. Ja, ja. Und damit war 1989, könnte man denken, auch ein Endpunkt. Sie sind mit diesem Staatswesen untergegangen? Fragezeichen. Zum Teil ja. Und dann habe ich herausgefunden, doch nicht, weil er hat weitergeschrieben. Und manche Bücher haben auch ein Nachleben. Sie sind mehr als nur Dokumente eines untergegangenen Staates. Sie haben auch so einen utopischen Funken. Also wie Heiner Müller sagte, also dass man manches, was in der Vergangenheit voreilig begraben wurde, doch wieder an Zukunft begraben wurde, wieder ausgraben muss. Ja. Also ist eigentlich ein Gedanke ja. von Walter Benjamin schon. Das hat mich eigentlich auch mit so erneut dann ja zum Teil fasziniert, zum Teil auch abgestoßen ja. in seinem Verhalten. Aber es ist ein aufregendes Thema ja. in jedem Fall.
Finde ich auch. Ich habe es gern gelesen. Und wie Sie schon sagen, das schildern Sie ja auch eindrücklich nicht, wie er da eben als junger Mann plötzlich dann in russischer Gefangenschaft landet, weil sozusagen die ganze Handball-Jugendmannschaft dort denunziert wird ja. und was er dort dann erlebt und wie es auch immer wieder in ihm arbeitet. Wohin wendet er sich nun politisch? Was wird aus ihm? Also das stellen Sie alles sehr plastisch dar. Und er wird dann zum Schriftsteller, ist dann auch Journalist bei der Zeitung, also versucht viele Dinge, macht viele Dinge. Und vielleicht können wir doch noch mal kurz auch so auf diese Stimmung in der DDR, auf die kulturpolitischen Doktrinen vielleicht eingehen, denn da passiert ja viel. Wir haben, glaube ich, so zwei Fixpunkte. Bitterfelder Weg, 1959 wird der ausgerufen, also man will sozusagen die Arbeiterklasse auch zu kulturinteressierten und werktätigen Menschen machen. Und dann natürlich 1965 das 11. Plenum ZK ja. der SED, wo es sozusagen gewaltige Restriktionen schon wieder gibt. Wie kommt da Neutsch in diesen Zeiten zurecht?
Das finde ich ganz wichtig zu sagen, dass sich die Kulturpolitik sehr häufig verändert. Also weder die Autoren sind die gleichen in den 50er Jahren, wie sie es in den 80er Jahren waren, noch die DDR-Kulturpolitik. Also diese Prozesse sollte man kennen. Und ein wichtiges Jahr kommt noch hinzu, auch für Neutsch, das ist 1956, der 20. Parteitag der KPdSU, wo Chruschtschow seine Rede über Stalins Verbrechen hält. Und in der Zeit ist Neutsch gerade Redakteur bei der Freiheit in Halle und gibt eine sehr beachtete Kulturbeilage heraus. Mhm. Also da melden sich dann Autoren, die man dann auch später kannte, Rainer Kunze und Egon Günther, der ja auch nicht nur Filmregisseur, aber auch geschrieben hat, Günther de Bruyn. Also die stehen alle auf der Schwelle und wollen dafür schreiben. Und ich habe mir das auch angeschaut, wirklich sehr beachtlich, diese Beilage, die er ganz alleine da produziert. Und mit diesem Schub von 1956, wir haben jetzt mehr Freiheit oder vielleicht alle Freiheit, etwas zu machen, was wir so wollen. Und das endet natürlich mit dem Ungarn-Aufstand ganz restriktiv. Und auch Neutsch bekommt eine Parteistrafe, weil diese Beilage zu unpolitisch sei und fällt in ein tiefes Loch und ist dann im Fortgang, also monatelang krank. Und also hat man merkt richtig, also dass er wieder in so eine Orientierungslosigkeit gerät und versucht, sich da herauszuschreiben. Und da kommt der Bitterfelder Weg eben ihm gerade recht. 1959, die erste Bitterfelder Konferenz, ja eine Initiative des Mitteldeutschen Verlages. Ja. Werner Breunig mit dem Slogan "Greif zur Feder, Kumpel". Und dann wird das zur großen Staatsdoktrin, zur neuen Kunstrichtung. Und der Mitteldeutsche Verlag wäre daran fast zugrunde gegangen, ökonomisch, weil diese ganze neue Literatur, die da erscheint, sich nicht verkauft. Und auch Neutsch-Bitterfelder Geschichten will keiner kaufen, weil er eben tatsächlich in diesem Muster sich bewegt. Die Intellektuellen kommen in Kontakt mit den Industriearbeitern, man befruchtet sich gegenseitig Und das will aber gar keiner lesen. Und deswegen die Idee, er muss einen großen Unterhaltungsroman schreiben, in dem auch eine Frau vorkommt, ein Parteisekretär nicht so mustergültig ist, wie er scheint. Und ja, ebenso ein ganz ungehobelter Arbeiter, ein Brigadier namens Baller, so der Cowboy der Baustelle ist. Ja. Und das ist sozusagen dann die Konsequenz aus dem nicht funktionierenden Bitterfelder Weg, die Neutsch zieht und pünktlich zur zweiten Bitterfelder Konferenz, die ja de facto schon das Ende dieser Bewegung bedeutet, legt er diesen Roman vor. Also ein großer Unterhaltungsroman mit einem Parteisekretär, einem unehelichen Kind, was er verheimlicht und gleichzeitig ein Tribunal veranstaltet, unfähige staatliche Leitungen und eben Leute, die in Eigenregie wie Baller versuchen, da was zu machen.
Ja, entschuldigen Sie, da haben Sie jetzt schon hingeführt. Jetzt würde ich noch kurz Sie unterbrechen, denn da sind Sie jetzt genau schon bei dem Buch, nach dem ich eben jetzt genau Sie fragen wollte. Sie haben schon angedeutet, Baller, der Zimmermann, der anarchistische Zimmermann, der Parteisekretär, dann so sein Gegenspieler, aber dann irgendwie kommen Sie sich auch näher. Dazwischen eben diese junge Bauingenieurin oder Architektin, ja, Spur der Steine eben, nicht? Mhm. Jener große Erfolgsroman 1964 erschienen und der wird ein Riesenerfolg und wie Sie schon sagen, da macht der Mitteldeutsche Verlag dann auch enorm Umsatz. Ne? Und,
ja, über eine halbe Million Auflagen in kurzer Zeit.
Ungeheuer. Ja. Und in Neutsch wird auch zu Lesungen eingeladen. Er sagt dann irgendwie mal, er könnte jeden Tag 3 Lesungen machen und so weiter. Genau. Und vielleicht werden wir nochmal gucken, diese Spur der Steine, dann Film, kommen wir da noch drauf. Warum war der so unglaublich erfolgreich?
Ja, also ich hatte gestern gerade eine Lesung hier in Berlin und eine Diskussion so mit etwa 80-jährigen älteren Frauen, die damals vor über 60 Jahren eben noch fast Schülerinnen waren. Und als ich sagte, dieser Roman ist ja der erste große Unterhaltungsroman der DDR, fast reißerisch, wie er beginnt. Man schmeißt einen Volkspolizisten ins Wasser, geht nackt baden, stört die Rede des Ministerpräsidenten und dann diese Schilderungen, die zitternden Brüste der jungen Mädchen unter den Blusen. Und sowas könnte man heute eigentlich gar nicht mehr. Heute wären die jungen Frauen empört, wenn sie sowas lesen müssten. Stimmt, ja. Aber die Reaktion darauf war, nein, das stimmt nicht. Das war kein Unterhaltungsroman und schon gar nicht reißerisch. Das war der Roman zur Reformpolitik dieser Jahre von Ulbricht. Und das stimmt auch. Es ist beides. Und tatsächlich wurde dieser große Erfolg, denke ich, dadurch möglich, dass man diese Befreiung von diesen Doktrinen der Starren, man muss sich ja klar machen, es gab die 10 Gebote der sozialistischen Moral von Lotte Ulbricht und Parteisekretäre waren also so die Vollstrecker der Wahrheit in jedem Lebensbereich. Und plötzlich kommt da so etwas von Unordnung hinein, von sehr menschlicher Unordnung. Und Neutsch hat dann auch die Leserbriefreaktionen alle gesammelt. Also ich habe dieses Archiv gesichtet, ist als erster, was es gab. Und da finden sich eben, es war auch neu, das erste Mal große, ganzseitige Leserbriefdiskussion zu diesem Roman. Und 3/4 etwa waren junge Frauen, die sich nicht etwa empörten über den lügenden Parteisekretär Horrat, der ein uneheliches Kind verheimlicht und sogar ein Tribunal veranstaltet, wo er die Ingenieurin Katrin Klee auffordert, inquisitorischen Tons, sag uns, wer der Vater ist. Das ist also wie ein Dorfrichter Adam im zerbrochenen Krug, also der weiß, er ist der Schuldige. Und nein, die sagen, der ist mir aber sehr nah und sympathisch, so ist doch das Leben. Und ich verstehe den in seiner Zwangslage, der ist verheiratet und der leidet. Und also da kommen plötzlich so eine von ganz unten, muss man sagen, von den Leuten selbst, kommen da so Maßstäbe und Urteile, die sich ganz enorm unterscheiden von diesem strengen Regime des sozialistischen Realismus und den Geboten der Moral, wie man sich zu verhalten hat. Und das, glaube ich, das war so insgesamt so eine anarchistische Aufbruchsstimmung.
Ja, ja. Und wie wir wissen, dann folgt im 1966 der Film. Der nimmt dann schon wieder einen anderen Lauf, der wird nämlich verboten, das wissen wir, das ist eben eine der großen DEFA-Geschichten, nicht? Der wird dann 1989, darf er dann wieder gezeigt werden.
Großartig mit Krug und Esche und von Frank Beyer ist es ein großes Unglück, dass dieser Film eben auch verhindert wurde. Ja. Also der hätte auch eine starke Wirkung gehabt im Land.
Absolut. Ja. Und man erinnert sich dann auch sofort, wenn man den einmal gesehen hat, man vergisst ihn nicht, gerade dies, ja, was Sie sagen, die Szene am Teich dort, ne, als die Jungs da um Krug diesen Polizisten dann in den
Teich schmeißen. Ja, erstmals wird eben in diesem Verhältnis von Arbeiter und Macht, darum geht es ja immer. Das ist ja auch viel beschworen, ja, und Neutsch machte auf seine Weise mit Ernst. Und plötzlich kommt da ein Arbeiter heraus, der so gar nicht in die Norm passt, der Parteispitze. Der ist aufsässig, der hat einen Ohrring mit also auch vollkommen unmöglich so zu der Zeit. Und der redet, wie es ihm gerade einfällt, und das klingt überhaupt nicht so aus dem Bilderbuch. Ja. Aber er nimmt sich die Macht. Fasziniert viele Menschen, dass sie sagen, ja, wir leben doch im Sozialismus. Und wer, wenn die Arbeiter, es wird doch immer gesagt, dass sie die Macht haben, und der macht es doch.
Und Neutsch wird damit, wir haben schon gesagt, bekannt. Er wird auch für DDR-Verhältnisse reich, er wird sehr erfolgreich. Er wird dann auch eben in diesem ganzen Parteiapparat, macht da schon durchaus auch so eine Karriere. Mhm. Ein Name, der immer wieder fällt, ist Horst Sindermann, genau, der Parteichef in Halle, ne, mit dem Neutsch sozusagen eine sehr kurze Leitung hat. Das alles, und trotzdem passiert etwas, und das finde ich dann hochinteressant. Obwohl dieser Neutsch so erfolgreich ist, dann kommen auch manchmal Schwierigkeiten mit späteren Büchern auf der Suche nach Gatt. Das geht so hin und her, darf dann aber doch gedruckt werden, nicht? Dann kommt dieses Riesenprojekt der Friede im Osten. Zugleich aber, und das beschreiben Sie sehr fein und sehr vielschichtig recherchiert, möchte ich meinen, so von außen, dass er auch immer unzufriedener wird. Und er beschimpft gerade auch andere Leute, die möglicherweise auch literarisch ein bisschen feiner arbeiten. Die beschimpft er, ne, als Rechte, so als Bürgerliche. Und mein Eindruck ist,
Christa Wolf als Kleinbürgerlich, Nachdenken über Christa T.
Ja.
Ja, das hat natürlich den Hintergrund, dass er ja sieht, was anderen Autoren passiert, die ähnliche Bücher geschrieben haben wie er.
Ja.
Er hat den Nationalpreis 1964 bekommen. Das schützt ihn davor, 1965 auf dem Kahlschlagplenum zum verbotenen Autor zu werden. Aber Werner Breunig mit Rummelplatz passiert das in aller Brutalität. Der geht da drüber zugrunde. Und Siegfried Pitschmann, ein junger Autor, der Mann von Brigitte Reimann damals, schreibt Erziehung eines Helden. Das wird als amerikanisch harte Schreibweise verurteilt. Das Buch ist erst vor einigen Jahren wiedergefunden worden, Neubrandenburg. Ganz schreckliche Schicksale, wie da Biografien vernichtet werden. Das sieht Neutsch natürlich, und er versucht sich zu schützen, indem er gleichzeitig die Nähe zu der Macht sucht. Genau. Mitglied der Bezirksleitung Halle wird, der SED, diesen kurzen Draht zu Sindermann dann hat. Und trotzdem bewahrt ihn das nicht davor, dass sein zweites Buch, Auf der Suche nach Gatt, de facto 1969 unter Ulbricht endgültig verboten ist, weil es eine falsche Auffassung jetzt nicht nur des Arbeiters, sondern des Funktionärs zeigt. Ja, nicht? Das ist eine Verfalls- und Zerstörungsgeschichte, ganz konsequent erzählt. Und eigentlich ist er 66 damit fertig, und da soll er mehrfach umarbeiten. Und 69 bekommt er den Bescheid, dass das so falsch angelegt ist, das Buch, dass das nicht erscheinen wird. Das ist de facto verboten. Und erst durch den Wechsel von Ulbricht zu Honecker, also mit einer neuen Kulturpolitik, kann es 73 erscheinen. Das war eine ganz harte Zeit für ihn, in der er natürlich auch sehr, hat er, ähnlich wie Breunig, einerseits war er populär, hätte auch Spur der Steine wirklich jeden Tag 3 Lesungen machen können, andererseits war er de facto verboten. Das heißt, er hat auch viel getrunken, er war wieder orientierungslos und kam dann so in diesen politischen Radikalismus rein, deswegen heißt das Buch auch Der letzte Jakobiner, dass er sagt, also das ist alles so opportunistisch hier und ich bin der Einzige, der so ganz klare Vorstellungen hat und die Realität ist so, wie ich sie zeige, und ihr wollt das nur nicht. Also er gerät da in sowas Kohlhaas-mäßiges hinein. Ja? Also so eine Rechthaberei, wo er eben merkt, er ist auch nur ein, so wie Biermann ja auch, der sehr sich wichtig nahm und dann eben von der Macht, also ganz schnell kaltgestellt wurde. Ja. Und er merkt, das kann ihm auch passieren.
Und mein Verdacht ist auch ein bisschen, das muss ich sagen, dass er womöglich auch ahnt, dass sozusagen auch im Ästhetischen da jetzt eine Generation antritt, ne, mit Christoph Hein und wie Sie eben sagen, nicht? Und
geht. Und da merkt er vielleicht auch, dass er doch irgendwie auch so ein bisschen jetzt aus einem anderen Jahrzehnt, aus einer anderen Schule kommt. Genau. Und ich habe so den Eindruck, dass er das gar nicht so genau formulieren kann. Aber da entwickelt sich so ein Unbehagen, ne, und so ein Umsichtsschlagen. Ich habe mal, Herr Decker, noch ganz kurz eine Minute 30 rausgesucht. Da spricht er auf dem Schriftstellerkongress 81. Da geht es darum, ob in der DDR Friedensdemos stattfinden dürfen und so weiter und so fort. Und er, das klingt so ganz merklich, wir werden es gleich hören. Das ist einem sehr unangenehm. Es hat fast so was Widerliches, wie er da Jurek Becker angreift.
Mit denen ich eigentlich polemisieren will, die sind hier nicht im Raum, außer Jurek. Jurek Becker und Thomas Brasch und Günter Grass. Aber Jurek Becker ist hier. Ich muss mal eins sagen, wenn wir uns überhaupt verständigen wollen, Jurek, und ich darf beim Du bleiben, ja? Du, da müssen wir uns darüber unterhalten, was Wahrheit und was Ehrlichkeit ist. Das, was du dort vorhin gesagt hast, vor einer Stunde vielleicht, das stimmt doch nicht. Du kennst doch dieses Land. Friedensdemonstrationen und dergleichen, die seien hier verboten. Mein Gott, die würden durchgeführt werden, aber es kämen nicht mehr als 200 und 300. Weil nämlich dieses Land seit 30 Jahren, Jurek, wirklich, seit 30 Jahren mindestens, ständig Friedensdemonstrationen eigentlich durchführt. So, Thomas Brasch, nun kommt er gerade, ja. Ich achte doch eure Entwicklung, also und was ihr gemacht habt. Aber wenn du auf der anderen Seite behauptest, oder sie, wie soll ich nur sagen, also Thomas, sie, dass sie einen Frieden erlebt haben, der Friedhofsstiller oder dergleichen, ein stiller Frieden war und dergleichen. Ich muss sagen, ich habe einen anderen Frieden erlebt. Und was ihre Erfahrung ist, muss nicht meine sein. Das ist völlig richtig. Ich fühle mich durch dieses Land, DDR, erhoben. Ich durfte hier studieren. Hier sind Bildungsprivilegien gebrochen, die zum Beispiel in anderen Ländern noch nicht gebrochen worden sind und so weiter.
Ja, also ich finde, das klingt aber ganz schön, es klingt nicht gut.
Es klingt überhaupt nicht gut. Na? Da ist jemand auch wirklich am Boden, wahrscheinlich auch betrunken. Ja. Und da merkt jemand, der ja nicht dumm ist, dass seine Helden-Anti-Helden-Konzeption eigentlich von gestern ist. Und dass da Leute wie Christoph Hein oder Heiner Müller auch, der sagt, mein Platz ist auf beiden Seiten der Mauer. Ne? Ja. Der tote Held tut es auch in Philoktet. Da kommt der Neutsch gar nicht mehr mit. Ist sein Schicksal auch in den zwei Bänden, den dritten und vierten von Frieder im Osten. Das wird unehrlich und das interessiert dann auch in der DDR schon keinen mehr, weil es interessantere Bücher gibt. Das Wichtige aber ist, es gibt dann doch noch 81 Forster in Paris, 150 Seiten, eine sehr starke Erzählung über die letzten Wochen von Georg Forster, dem deutschen Jakobiner, Weltreisenden Mainzer Republik, der in Paris dann stirbt und konfrontiert wird mit den Folgen seines radikalen Ideals, nämlich eine blutsaufende Realität. Und dann, als er ganz am Ende, also der Untergang der DDR war für ihn eine Konterrevolution und man denkt, jetzt ist er ganz erledigt und er hat auch keine Einkünfte mehr, ihm geht's ganz schlecht. Und dann schreibt er nochmal ein Buch nach dem großen Aufstand über Grünewald, der auch alle Bücher haben in der Beziehung zu Halle und zu Magdeburg. Und da geht es dann eben darum, den Isenheimer Altar, der dann eben mit dem Hintergrund des Bauernaufstandes nach der Rolle des Künstlers fragt und bei Grünewald den leidenden Christus dann sieht. Und das ist auch ästhetisch, also dadurch, dass er mit dem eine neue Sprache erfindet, die fünf letzten Tage von Grünewald in Halle, wo er an der Pest stirbt. Und das geht wie so ein Fieberrausch, zieht das an ihm vorbei. Der kommt da als Wasserkunstbaumeister hin, also Wasserwirtschaftler im Prinzip nach Halle. Und das ist dann wieder eindrucksvoll, dass der über 70-Jährige 2003 bei Farbe und Farbe erschienen, dann nochmal ein Buch schreibt, was kräftig ist und was nochmal einen ganz anderen Ansatzpunkt hat. Wo man den Eindruck hat, der ist auch von der DDR befreit worden, das war dann offenbar gut für ihn.
Ja, na wunderbar, dass Sie uns das hier noch mitgeben. Also nicht nur Spur der Steine oder zwei leere Stühle, da konnten wir jetzt gar nicht drüber reden, da reicht jetzt unsere Zeit nicht. Das ist natürlich auch ein Buch, was viele in der DDR gelesen haben. Aber wie Sie sagen, auch nach der Wende, wo er dann sicherlich auch doch verbittert ist und so, ne, und mit dem Trinken, er ist krank und 2013 stirbt er. Aber dieses Grünewald-Buch, das kann man durchaus heute auch noch lesen.
Ja. Und er ist jemand, der im Magdeburger Militärgefängnis beginnt zu schreiben und eigentlich bis zu seinem letzten Lebenstag schreibt. Und das imponiert mir dann doch. Jemand, der schreiben muss, sich ausdrücken muss.
Und von diesem Leben, in dem einer schreiben muss, weil er Erfahrungen mit sich rumträgt, Widersprüche und vielleicht auch ein paar Eitelkeiten. Davon erzählt Gunnar Decker in seinem Buch Erik Neutsch, der letzte Jakobiner, erschienen beim Verlag Neues Leben. Gunnar Decker, vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Sie haben gehört den Diskurs bei MDR Kultur. Mein Name ist Jörg Schieke.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.